Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Der Pharmazeut Tibor Harrach ist in Berlin an einem Modellprojekt beteiligt, bei dem Menschen, die Drogen konsumieren, ihre Käufe einer chemischen Analyse unterziehen lassen können. Drug-Checking nennt sich das.
Drug-Checking ist unserer Auffassung nach erfolgreich, wenn wir Schäden, gesundheitliche Schäden vermeiden können und wenn wir auch als Drogenhilfe Konsumierende erreichen, die durch die Drogenhilfe sonst nicht erreicht werden oder viel zu spät erreicht werden.
Welche Erfahrungen mit Drug-Checking in anderen Ländern gesammelt wurde, darum geht es heute im Lauf der Sendung. Außerdem beschäftigen wir uns mit Tourismus, der nicht auf Kosten der Natur geht, und jetzt gleich mit einem neuen Nachweis für Dellen im Raum-Zeitgefüge. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Seit dem Jahr 2015 ist die Astronomie um ein Werkzeug reicher. In den USA wurden damals durch große Laserdetektoren sogenannte Gravitationswellen nachgewiesen. Also winzige, lichtschnelle Dellen in der Raumzeit. Sie entstehen etwa dann, wenn im All irgendwo gewaltige Massen zusammendonnern, zwei Sternleichen etwa. Und daraus lässt sich dann viel Neues lernen über kosmische Exoten wie schwarze Löcher oder Neutronensterne. Heute stellen gleich mehrere Forschungsteams eine weitere Methode vor zum Aufspüren von Gravitationswellen. Nicht mit Lasertechnik, sondern mit Radioteleskopen. Die Einzelheiten von Frank Grotelüschen.
Aus dem Sternbild-Segel des Schiffs kommt ein seltsames Geräusch, aufgenommen mit einem Radioteleskop. Es stammt aus einer Entfernung von fast 1000 Lichtjahren. Von einer Sternleiche, einem Pulsar. Ein Pulsar ist ein erloschener Stern. Er ist nur 10 Kilometer groß, aber so schwer wie die Sonne. Er rotiert schnell und regelmäßig und sendet ein periodisches Radiosignal aus. Und das können wir mit Radioteleskopen empfangen, sagt Jonathan Gehr vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Potsdam. Mehr als 3000 dieser kosmischen Funkbojen kennt die Fachwelt mittlerweile. Und weil diese Pulsare so extrem präzise ticken, lassen sie sich nutzen für eine neue Messmethode.
In Pulsar Timing Arrays, we are using these pulsars as clocks.
Wir verwenden die Pulsare als Uhren und überwachen ihre Signale. Zieht nun eine Gravitationswelle zwischen uns und dem Pulsar vorbei, sollte sie die Zeit ändern, die das Pulsarsignal zu uns braucht. Gravitationswellen entstehen, wenn irgendwo im All gewaltige Massen in Wallung geraten, etwa wenn sie schwarze Löcher umkreisen und kollidieren. Das schlägt regelrechte Dellen in die Raumzeit und die eilen dann lichtschnell durchs All. Eine Gravitationswelle nun kann bildlich gesprochen das präzise Ticken eines Pulsars kurz aus dem Takt bringen. Und das sollte sich mit Radioteleskopen messen lassen. Etwa mit dem EPTA, einem Zusammenschluss der 5 größten europäischen Radioteleskope, bei dem auch Jonathan Gehr mitmischt.
The way we do this is by timing not just one pulsar.
Wir beobachten nicht nur einen Pulsar, sondern viele. Bei unserer jüngsten Analyse waren es 25 Pulsare. Und nun sehen wir in den Daten deutliche Hinweise auf Gravitationswellen.
Starting to see some evidence for that correlation in the most recent data.
Hieb- und stichfest sind diese Hinweise zwar noch nicht, meint Gehr, aber man sei nah dran.
The fact that there are several different collaborations.
Auch andere Projekte kommen zu ähnlichen Ergebnissen, etwa NanoGraph aus den USA. Das stimmt uns optimistisch und mit etwas Glück werden wir in 2 bis 3 Jahren endgültig beweisen, dass unsere Methode Gravitationswellen messen kann. Bislang lassen sich Gravitationswellen nur mit speziellen Laserdetektoren aufspüren. Mit der Pulsarmethode käme jetzt ein weiteres, ergänzendes Verfahren dazu. Während die Lasersensoren die Kollisionen von eher kleinen schwarzen Löchern belauschen, kann die Pulsarmethode die Bewegung viel größerer Objekte verfolgen, von supermassiven schwarzen Löchern, Milliarden von Sonnenmassen schwer. Sie stecken in den Zentren von Galaxien und können miteinander verschmelzen, wenn 2 Galaxien miteinander kollidieren.
What we will learn from this measurement is how many.
Schon mit den jetzigen Daten wird sich abschätzen lassen, wie viele supermassive schwarze Löcher es im Kosmos gibt und wie oft sie verschmelzen. Und wie es bislang aussieht, stimmen unsere Messungen recht gut mit den theoretischen Voraussagen überein. Doch das sollte nicht alles sein. Schon bald hoffen die Fachleute auf weitere Erkenntnisse. Was wir gerne sehen würden, wäre der Nachweis eines einzelnen Ereignisses. Das könnten wir am Himmel lokalisieren und dann zusätzlich mit Licht- oder Röntgenteleskopen beobachten. Dadurch könnten wir viel mehr über solche supermassiven schwarzen Löcher lernen. Dazu aber werden die Fachleute noch weitere Pulsarsignale auswerten müssen, in der Hoffnung, dass diese kosmischen Funkbojen ab und zu durch eine Gravitationswelle aus dem Takt gebracht werden.
Pulsare helfen dabei, eine besondere Art von Gravitationswellen aufzuspüren. Ein Beitrag von Frank Grothe-Lüschen war das. Am vergangenen Sonntag ist in Altentreptow in Mecklenburg-Vorpommern ein 13-jähriges Mädchen gestorben, wahrscheinlich weil es Ecstasy-Pillen genommen hatte, der Variante Blue Punisher. Die Konzentration des Wirkstoffs MDMA ist besonders hoch in dieser Droge. Wie viel wirklich drin ist, das kann vorher natürlich niemand sagen, außer die Pille würde einer chemischen Analyse unterzogen. Drug-Checking nennt sich das. Vergangene Woche hat der Bundestag beschlossen, dass die Länder solche Drug-Checking-Modellprojekte erlauben dürfen unter gewissen Randbedingungen. Darüber habe ich mit dem Suchtforscher Daniel Deimel gesprochen, Professor an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen, der mich heute im Studio besucht hat. Herr Deimel, Hessen und Baden-Württemberg zum Beispiel, die haben Interesse bekundet an solchen Drug-Checking-Modellprojekten. In Berlin ist erst kürzlich eines angelaufen. Aber was wissen wir denn überhaupt darüber, ob Drug-Checking dabei helfen kann, Gesundheitsrisiken oder auch Todesfälle durch den Konsum illegaler Drogen zu reduzieren?
Also Drug-Checking ist ein inzwischen international etabliertes Verfahren im Rahmen der Schadensminderung, also Harm Reduction, wenn es um den Konsum von illegalisierten Substanzen geht. Die Schweiz, die Niederlande und Österreich, also hier im Umland, führen schon seit vielen Jahren Drug-Checking durch, sehr erfolgreich. Und die Erfolge oder Ziele von Drug-Checking lassen sich in unterschiedlichen Richtungen bemessen. Das ist einmal eine Information darüber, welche Substanzen tatsächlich auf dem Drogenmarkt unterwegs sind. Also es ist eine Form von Monitoring, die dadurch möglich ist. Man kann, wenn eben hochpotente Substanzen identifiziert werden, Drogenwarnungen aussprechen. Also es finden nicht nur Analysen statt, sondern die Pillen werden eben auch abfotografiert und dann ins Internet gestellt auf spezifische Seiten. Das heißt, man kann Warnungen aussprechen, um Risiken zu minimieren. Und das andere ist, man kann mit den Konsumentinnen und Konsumenten ganz anders in Kontakt treten über Kurzinterventionen. Also in der Regel sind das Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die dann eben Kurzberatung anbieten und dadurch eben eine Konsumkompetenz ermöglichen und eben auch eine Abwägung, ob eben eine Substanz eingenommen wird oder eben auch nicht.
Ja, wie kann ich mir das denn ganz praktisch vorstellen? Gibt es dann irgendwelche Beratungsstellen, wo ich mit meinen Ecstasy-Pillen dann hinkommen würde?
Ja, also das ist eine Möglichkeit. Es gibt Beratungsstellen, zum Beispiel in der Schweiz, in Zürich gibt es das Drogeninformationszentrum. Die bieten ein stationäres Drug-Checking an, dass man eben dorthin kommen kann und kann eben eine Substanz abgeben. Man kriegt dann eben quasi eine Art PIN-Nummer mit, wie eine Marke an der Garderobe, und kann dann nach einer gewissen Zeit die Informationen abrufen, welche Bestandteile tatsächlich in dieser Pille drin waren oder drin sind. Und man kann dann eben auch über Sozialarbeiter in Beratung in Anspruch nehmen. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere ist, dass in der Schweiz zum Beispiel auch mobiles Drug-Checking angeboten wird in Clubs, auf Festivals, also in Party-Settings, wo Leute eben unterwegs sind, wo psychoaktive Substanzen immer auch eine Rolle spielen und gespielt haben und auch spielen werden. Und eben dort innerhalb der Lebenswelt eben auch solche Testungen durchgeführt werden.
Aber ist denn dann das Drug-Checking nicht sogar eher eine Ermunterung zum Konsum und erweitert damit möglicherweise den Kreis derjenigen Menschen, die Drogen konsumieren möchten?
Nein, nicht unbedingt. Also diese Kritik wird immer wieder vorgebracht, aber es gibt keine Belege, dass jetzt durch Drug-Checking-Angebote mehr Menschen solche Substanzen konsumieren. Ganz im Gegenteil, es gibt eher dokumentierte Fälle, dass Menschen auf den Konsum verzichtet haben, wenn sie denn die Information erhalten haben, dass diese Substanz sehr hochdosiert ist oder verunreinigt ist oder es ist gar nicht die Substanz ist, die sie sich erhofft haben, also dass sie beispielsweise Ecstasy kaufen wollten, aber dann ist es GHB, was gefunden wurde, und dass sie dann sagen, nee, ich lasse es lieber bleiben und ich konsumiere lieber nicht. Also es ist eher, die Autonomie wird bestärkt und eben auch das Verantwortungsbewusstsein der Konsumentin wird bestärkt. Und das führt eher zu einem sicheren Drogenkonsum.
Aber schauen wir uns doch nochmal das Konsumverhalten jetzt in dieser ganz aktuellen Situation an. Es gibt ja diese Ecstasy-Pille Blue Punisher, die gerade in Deutschland zirkuliert. Die kann hochdosiert sein, sie kann niedrig dosiert sein. Da sieht man ihr von außen nicht an. Auf der Mecklenburgischen Seenplatte findet gerade ein Techno- und Kulturfestival statt. Ist das denn realistisch, dass die Menschen dort, die sich diese Pillen einwerfen wollen, ja schon Tage vorher checken lassen, was da drin ist?
Also es gibt natürlich Menschen, die da schon auch sehr bewusst mit ihrem Substanzkonsum eingehen und dann auch solche Angebote frühzeitig in Anspruch nehmen. Es gibt aber eben auch, wie eben auch erwähnt, in der Schweiz oder auch in Portugal Drug-Checking-Angebote, die auf Festivals unterwegs sind. Also das sind mobile Labors, die da sind. Da wird dann eben auch nachts gearbeitet und Analysen durchgeführt. Man bekommt unmittelbar das Ergebnis kommuniziert und das ist ein sehr niedrigschwelliges Angebot. Und das ist eben auch für diese Zielgruppe absolut empfehlenswert, solche Angebote auszubauen.
In Deutschland sind im Jahr 2022 knapp 2000 Menschen gestorben, weil sie illegale Drogen konsumiert hatten. 21 von ihnen waren minderjährig. Haben wir da ein Problem?
Also jeder Mensch, der im Zuge des Drogenkonsums stirbt, und die Zahlen sind ja nochmal weitaus größer, wenn man auch Alkohol und Nikotin mit inkludiert, ist natürlich viel zu viel. Und wir haben einen wahnsinnigen Anstieg an Drogentoten zu verzeichnen. Das ist so hoch wie seit 20 Jahren nicht mehr. Und wir haben damit tatsächlich ein Problem. Der eine Teil sind natürlich eben Substanzen wie MDMA, so Ecstasy, die unterwegs sind. Aber der überwiegende Teil der Drogentoten ist aufgrund von Opioiden zu verzeichnen. Und Drug-Checking soll eben ja auch zukünftig in Drogenkonsumräumen ermöglicht werden und hat dann dort vor allem, wenn es über Schnelltests eben dort Testungen durchgeführt werden, den Effekt, dass man schauen kann, wie hoch dosiert ist denn das Opium, was dort konsumiert wird, oder sind es synthetische Opioide, die mit deutlich mehr Risiken einhergehen, wie zum Beispiel Fentanyl. Und das soll natürlich vermindert werden, solche Risiken.
Und das sehen Sie als einen praktikablen Weg an, Drug-Checking, um diese Zahlen zu reduzieren in Zukunft?
Das ist ein Mosaikstein. Also es gibt kein kausalen Erklärungsmodell, warum wir so viel Drogentote zu verzeichnen haben. Die Corona-Pandemie hat da sicherlich auch Auswirkungen gehabt, denn gerade diese vulnerablen Personengruppen, also opioidabhängige Menschen, die auf offenen Drogenszenen auch unterwegs sind, haben unter der Pandemie massiv gelitten. Sie gehörten selber am Anfang der Pandemie zu einer Hochrisikogruppe für einen schweren Covid-Verlauf, sind aber auch deutlich belasteter gewesen, weil eben Hilfsangebote nicht stattgefunden haben im Zuge der Lockdown-Phasen. Und das ist so eine Vermutung, dass das eben damit hineinspielt in diese Gesamtsituation.
Sagt Professor Daniel Deimel von der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen. Die Ferienzeit hat begonnen. Und auch dieses Jahr wieder werden rund 1,5 Milliarden Touristen ins Ausland reisen. Denn dort locken aufregende Naturlandschaften, exotische Tiere oder auch Traumstrände mit glasklarem Wasser. Gleichzeitig aber bedroht der Tourismus auch die Vielfalt und die Schönheit dieser Gegenden. Verschmutzte Strände, Betonpisten und Tierarten, die aus ihrem Lebensraum vertrieben werden. Oder lässt sich vielleicht doch beides unter einen Hut kriegen, Tourismus und natürliche Vielfalt? Dieser Frage ist Thomas Schröder nachgegangen.
Die Liebe zum Tier ist oft eine zwiespältige. Denn nicht überall, wo der Mensch die Nähe zur Natur sucht, tut er ihr damit einen Gefallen, sagt Martina von Münchhausen, WWF-Expertin für nachhaltigen Tourismus.
Wenn da Menschen mit Papageien am Straßenrand stehen oder mit Affen, oder in Südamerika bieten sie diese Faultiere an, die sich dann um den Hals klammern und man macht dann Fotos, das ist natürlich keine artgerechte Haltung.
Das Tier als Requisit für Selfies, für Instagram- oder TikTok-Erfolge erfreut sich großer Beliebtheit und wird der WWF-Expertin zufolge vor allem in südamerikanischen und asiatischen Ländern angeboten. Denn wer bezahlt, kann heute fast alles erleben. Mit dem Kreuzfahrtschiff ins ewige Eis schippern, mit Faultieren kuscheln oder mit Walen und Delfinen schwimmen. Mit den Touristen kommen häufig auch Verschmutzung, invasive Arten, Holzfäller und Lärm in Form als wilde und ungestörte Gebiete. So wie in Kenia zum Beispiel.
Da gab es so die klassische Kombination zwischen Küstenbadetourismus und Safari-Tourismus im Hinterland mit hohen Besucherzahlen und einem ziemlich schlechten Schutzgebietsmanagement. Und wenn diese Besucherströme so unkontrolliert sind, dann ist natürlich die Gefahr ziemlich groß, dass das zu massiven Störwirkungen und Verdrängungen von Tierarten und so weiter führt.
Sagt Wolfgang Strasters vom Zentrum für nachhaltigen Tourismus an der Hochschule Eberswalde. In Kenia wurden ganze Küstengebiete mit Hotelketten zugepflastert. Abwasser führten zu Algenblüten im Meer und Korallenriffe wurden teils als Baumaterial für Gebäude abgeerntet. Die Bilanz des Tourismus für die Artenvielfalt vor Ort kann mit solchen Fallbeispielen nur verheerend ausfallen. Beziffern aber lässt sich dieser Einfluss bisher nicht. Es gibt keine verbindliche Methodik dafür, sagt Wolfgang Strasters. Daran arbeite man gerade. Was man aber schon sehr gut weiß, es gibt Maßnahmen, die dafür sorgen, dass Mensch und Natur sich auf Augenhöhe näher kommen können. Ein gutes Gegenbeispiel zu Kenia sei da etwa Namibia, meint Strasters. Dort wurde in einigen sehr armen, wüstenhaften Regionen der Tourismus angekurbelt.
Diese Regionen sind sehr stark von Abwanderung betroffen gewesen. Und diejenigen, die da bleiben, die sind dann oft gezwungen gewesen, also einfach aus Broterwerbsgründen dann tatsächlich auch zu wildern. Oder ein anderer Fall, dass dann zum Beispiel Löwen vergiftet werden, weil die Löwen sich an den eigenen Viehherden gütlich tun. Man hat dort in den letzten 20 Jahren einen also von den Gemeinden mitbestimmten Tourismus entwickelt, der auf der Wildtierbeobachtung, also klassischer Safari-Tourismus basiert. Und dieser Tourismus ist so erfolgreich gewesen, dass sich zum Beispiel die Lebensgebiete von Löwen wieder ausgeweitet haben.
Der Unterschied zu Kenia bestehe vor allem darin, dass direkt Menschen vor Ort vom Tourismus profitierten und dass es genaue Regeln gäbe.
Es ist letztendlich immer eine Frage von Management vor Ort. Also wenn ich gute Besucherlenkungsstrategien habe, wenn ich ein funktionierendes Schutzgebiets, Nationalparkmanagement und so weiter habe, dann können auch große Menschenmassen so gelenkt werden, dass sie relativ wenig Schaden verursachen. Ich nehme mal das Beispiel Nationalpark Bayerischer Wald. Wir haben so im Jahr ungefähr 2 Millionen Besucher, eine sehr hohe Zahl für eine relativ geringe Fläche. Aber ein Großteil dieser Besucher hält sich im Bereich der Tiergehege und des Besucherzentrums auf. Und dadurch erreiche ich einen Konzentrationseffekt und kann gleichzeitig die sensibleren Bereiche schonen.
Wie positiv der Tourismus gerade auch in ärmeren Ländern wirken kann, hat nicht zuletzt auch die Corona-Krise gezeigt. Als die Touristenströme nahezu versiegten, seien die Fälle von Wilderei in einigen Ländern stark angestiegen, berichtet WWF-Expertin Martina von Münchhausen. Denn durch Touristen erhalten Berge, Wälder, Meere, Tiere einen ökonomischen Wert. Ein lebendes Tier ist dann mehr wert als ein totes und ein intakter Wald ist wertvoller als geschlagenes Holz. In Afrika etwa werden allein durch Eintrittsgebühren in Nationalparks jedes Jahr 142 Millionen Dollar erlöst. Gleichzeitig wird durch Begegnungen mit Flora und Fauna auch der ideelle Wert der Natur gesteigert.
Es gibt zahlreiche Studien, die das belegen, dass wenn ich etwas sinnlich erfahre, dass ich mich dann auch eher dafür engagiere, dass ich mich für den Schutz von Natur engagiere und so weiter.
Auch wenn es keine genauen Zahlen gibt, wo sich welche Art von Tourismus wie auf die Artenvielfalt auswirke, so wisse man doch längst genug darüber, wie sich Biodiversität an Urlaubsorten gleichzeitig wirtschaftlich nutzen und erhalten lässt, meint Strasters. Länder wie Costa Rica etwa haben ihre Waldflächen innerhalb von 25 Jahren verdoppelt und die verlorenen Einnahmen aus der Landwirtschaft durch Gelder aus dem Tourismus mehr als wettgemacht. Doch allen Erfolgen in einzelnen Ländern zum Trotz, beim Thema Tourismus gibt es immer einen Elefanten im Raum, vor allem wenn es um Fernreisen geht.
Das ist das große Problem mit dem Fliegen, dass man ein Stück weit um Verzicht nicht herumkommt, wenn man wirklich konsequent Klimaschutz betreiben möchte, meines Erachtens.
Denn natürlich profitieren Namibia und auch Costa Rica von Touristen, die in der Regel viele Stunden im Flugzeug gesessen haben. Und natürlich hat deren CO2-Ausstoß am Ende einen Effekt auf den Klimawandel und damit auch auf den Artenschutz. Dieses Dilemma, meint Strasters, ist momentan kaum aufzulösen.
Die zwei Gesichter des Tourismus, ein Beitrag von Thomas Schröder war das. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Magdalena Schmude.
Ein menschliches Gen kann Infektionen mit dem Vogelgrippevirus verhindern. Forschende an der Universität Glasgow konnten zeigen, dass das Protein, das von diesem Gen kodiert wird, die Vermehrung von Vogelgrippeviren in den Zellen der oberen Atemwege blockiert. An den Menschen angepasste Grippeviren sind dagegen unempfindlich gegen diesen Schutzmechanismus, schreibt das Forschungsteam im Fachjournal Nature. Und auch Vogelgrippestämme können die Barriere überspringen, wenn sie bestimmte Mutationen besitzen. Diese Erkenntnis ließe sich in Zukunft nutzen, um für den Menschen gefährliche Vogelgrippeausbrüche zu erkennen. Besitzen die jeweiligen Virenstämme die entsprechenden Mutationen, müssten besonders scharfe Schutzmaßnahmen ergriffen werden, so die Idee.
ChatGPT kann überzeugender sein als Menschen.
Das haben Wissenschaftler aus der Schweiz gezeigt. In ihrer Studie legten sie knapp 700 Testpersonen kurze Textnachrichten vor, die entweder von Menschen oder von der KI GPT-3 geschrieben worden waren. Ein Teil der Tweets entsprach der Wahrheit, der andere enthielt Falschinformationen über Themen wie Impfungen, Autismus, Klimawandel oder die Evolution. Die Testpersonen sollten erkennen, welche Texte wahr und welche erfunden waren und wer sie geschrieben hatte. Stammten die Unwahrheiten von einem menschlichen Urheber, erkannten die Probanden sie am zuverlässigsten. KI-generierte Falschinformationen wurden dagegen seltener entlarvt, berichten die Forscher in der Fachzeitschrift Science Advances.
Astronomen haben einen Planeten entdeckt, den es eigentlich nicht geben dürfte.
Denn der Planet Haller im Sternbild Kleiner Bär kreist so dicht um sein Zentralgestirn, den roten Riesenstern Baekdu, dass er eigentlich schon lange von diesem verschluckt worden sein müsste. Wenn Sternen am Ende ihrer Lebenszeit der Wasserstoff für die Kernfusion ausgeht, blähen sie sich mit dem Einsetzen der Heliumfusion auf das bis zu 100-fache ihrer Größe auf und verschlingen dabei alles, was sich in diesem Radius befindet. Warum es Haller trotzdem noch gibt, hat jetzt ein internationales Forschungsteam modelliert. Den Berechnungen zufolge, die in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurden, könnte Baekdu einst ein Doppelstern gewesen sein. Wenn sich in einem solchen System ein Partner aufbläht, kann er mit dem anderen verschmelzen und die Ausdehnung wird gestoppt.
Die WHO will den Süßstoff Aspartam offenbar als wahrscheinlich krebserregend einstufen.
Dabei wird allerdings nicht berücksichtigt, welche Mengen des Süßstoffes ein Mensch gefahrlos zu sich nehmen kann und ob auch die alltägliche Verwendung gesundheitsgefährdend sein kann. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Eine ähnliche Einschätzung der Krebsforschungsagentur der WHO gibt es auf dieser Basis auch für rotes Fleisch oder den Kontakt mit Haarfärbemitteln bei einem Friseurbesuch. Laut der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit gilt Aspartam als unbedenklich für den menschlichen Verzehr. Demgegenüber stehen einzelne Studien, die Hinweise auf gesundheitsschädliche Effekte durch den Konsum von künstlichen Süßstoffen ergeben haben.
Tintenfische verbessern ihre Tarnung fortlaufend.
Das hat ein internationales Forschungsteam mithilfe von Hochgeschwindigkeitskameras beobachtet. Sie setzten Tintenfische auf verschieden gefärbte Untergründe und konnten anschließend anhand der hochaufgelösten Videos nachvollziehen, wie die Tiere ihre Tarnung perfektionierten. Oft sei die am Anfang zu stark gewesen, berichten die Wissenschaftler im Fachjournal Nature. Nach einer kurzen Pause hätten die Tintenfische ihre Färbung dann angepasst. Dabei kam nie die exakt gleiche Tarnung heraus, selbst wenn ein Tier zweimal auf dem gleichen Untergrund abgesetzt wurde. Wie dieser Feedback-Mechanismus funktioniert und wie die Tintenfische dabei ihre eigene Färbung wahrnehmen, ist noch nicht bekannt.
Sternzeit, 29. Juni. Die eiernde Erde und die Schaltsekunde. Wenn die Sonne genau im Süden steht, dauert es 24 Stunden, bis sie wieder dort steht. Das ist ein Tag. Doch die Erde dreht sich nicht perfekt gleichmäßig. Tage sind auch schon mal eine Tausendstelsekunde kürzer oder länger. Unser Planet dreht sich seit seiner Entstehung vor gut 4 Milliarden Jahren. Aber er wird allmählich langsamer. Die Flutberge wirken wie Bremsbacken. Beobachtungen historischer Sonnenfinsternisse belegen, dass die Tageslänge um etwa 2000stel Sekunden pro Jahrhundert zunimmt. Das Umverteilen der Materie im Erdinnern oder Wind- und Wasserströmungen lassen unseren Planeten leicht unrund laufen. Derzeit wird die Erde sogar etwas schneller. Damit die Erddrehung und der Sonnenstand intakt bleiben, gibt es gelegentlich eine Schaltsekunde, zuletzt vor 7 Jahren. Damit stellt man sicher, dass trotz der unregelmäßigen Erddrehung die Sonne im Schnitt um 12 Uhr mittags ihren Höchststand erreicht. Gäbe es die Schaltsekunden nicht, so würden sich Uhrzeit und Sonnenstand am Himmel langsam auseinander bewegen. Das könnte bald der Fall sein. Denn in der global vernetzten Welt bereitet das Einfügen einer Schaltsekunde einige Probleme. Immer wieder stürzen Computernetze ab, wenn eine Minute plötzlich 61 Sekunden hat. Daher hat der Weltkongress für Maße und Gewichte vorgeschlagen, für etwa 100 Jahre auf Schaltsekunden zu verzichten, um dann gleich eine Minute einzufügen. Wird der Vorschlag umgesetzt, verliert die Zeitmessung ihren Bezug zu den Vorgängen am Himmel.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut.